Willkommen bei Finanzgefragt, dem Podcast von Mademann und Kollegen. Hier nehmen wir Finanzthemen und Kapitalmärkte unter die Lupe.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Finanzgefragt, dem Podcast, den alle hören, wenn es um die Entwicklung an den globalen Kapitalmärkten geht. Mein Name ist Janine Kurzrock. Ich spreche heute wieder mit meinem Kollegen Thomas Rössler. Hallo Thomas, schön, dass du auch wieder hier bei mir in Erklärens heute bist.
Hallo Janine.
Es ist einiges passiert vergangenen Monat. Aber erstmal, du hattest Urlaub. Ich hoffe, du konntest ein bisschen entspannen, trotz der Ereignisse, die so Anfang des Monats aber halt eben sicherlich auch den Großteil unserer Kunden beschäftigt haben. Konntest du dich etwas entspannen?
Vielen Dank. Konnte ich sehr gut. Und sonst ist für uns ja immer Timing-Frage relativ schwer und unbeeinflussbar. Diesmal war ich aber froh über das Timing, wo wir später ja nochmal drauf eingehen von Donald Trump, als er nämlich die Zölle dann ausgesetzt hat. Das war kurz vor meinem Urlaubsbeginn, sodass ich dann wusste, okay, ich nehme mein Arbeitsgerät mal mit, aber die Chancen stehen gut, dass der Urlaub wirklich Urlaub ist und nicht dann, ja, mehr Nachrichten lesen, gegebenenfalls Handlungsaktivitäten auch im Urlaub zu haben. Deswegen war es für mich dann doppelt schön.
Also quasi zum richtigen Zeitpunkt dann doch vielleicht die richtige Entscheidung wieder getroffen. Bevor wir da tiefer drauf einsteigen, erzähl doch mal ein bisschen, was ist überhaupt passiert? Warum sind die Märkte so auf Talfahrt gegangen oder auf Achterbahnfahrt, kann man ja schon fast sagen. Vielleicht erzählst du unseren Zuhörern mal ein bisschen genauer und Detail, was ist eigentlich überhaupt passiert.
Ja, sehr gerne. Also ich glaube, mitbekommen hat es quasi jeder. Die Zeitungen waren ja voll, die Nachrichten waren voll. Donald Trump hatte es ja schon angekündigt gehabt seinerzeit. Also los ging es ja dann am 2.4., seinen tollen Liberation Day, wie er ihn genannt hat, als er in Washington im Rosengarten dann eben seine reziproken Zölle vorgestellt hatte, und danach ja hat der Markt das erstmal, dieses schwer zu verdauende Thema, auch schlecht verdaut, was fast zu erwarten war, aber in diesem Ausmaß dann doch etwas überraschender war.
Ich wollte gerade sagen, es war ja schon fast eine Untertreibung.
Ja, also es war wirklich recht heftig und es war auch eine wilde Woche bis zum 9.4., wie ja eben kurz angekündigt, ging es wirklich auf allen Ebenen, also egal ob Währung, Edelmetalle, Aktienmärkte, Renten, alles hat verloren. Das war wieder so dieses klassische Panikverhalten. Für mich immer ein Indiz, wenn eben auch Gold fällt als der vermeintlich sichere Hafen, dann ist das der Punkt, wo die Leute einfach schauen, okay, schnell, ich muss Cash machen, mein Geld irgendwie rausholen, in der Hoffnung, nicht noch mehr irgendwie zu verlieren, was gar nicht immer das Beste ist, dann in solchen Situationen zu verkaufen, kommen wir nachher dann gerne auch nochmal drauf, aber es hat sicherlich geholfen, und man muss jetzt auch sagen, wir sind jetzt ja Ende April, dass die Märkte fast flächendeckend, obwohl 12-15% teilweise in der Spitze ein Minus vorhanden war, sind sie jetzt wieder auf den Niveaus, teilweise je nachdem, auf welchen Markt man schaut, auch wieder über den Niveaus, die wir Anfang April hatten. Also hätte man den Monat eigentlich auch einfach nur ausklammern können. Costolani hat es immer gesagt, man soll sich schlafen legen, und nach vielen Jahren sieht es dann gut aus. Hätte man im Monat April, also vom 1.4. bis 30.4. schlafen gehen, aufwachen, wäre da gar nicht so verkehrt gewesen, weil dann hätte man sich sehr, sehr viele Nerven sich geschont und erspart.
Absolut. Wie war denn so dein Eindruck in den Kundengesprächen, die du geführt hast? Hattest du schon den Eindruck, dass Panik überwog oder dass doch viele eher gelassen reagiert haben? Weil man muss ja schon sagen, wenn man mal rückblickend in die letzten Jahre in den Rückspiegel guckt, es ist ja immer irgendwas passiert, und es ist immer irgendwie mal, also ich nehme das Beispiel Corona, da ging es auch mal kurzfristig auf Talfahrt, und ein paar Wochen später war alles irgendwie wieder entspannt und normal. Hat man das Gefühl, die Kunden haben schon in den letzten Jahren irgendwie gelernt, gelassener mit solchen Situationen umzugehen, oder hattest du doch den Eindruck, da ist enorme Sorge irgendwo?
Ich würde es so aus zweierlei Dingen sehen. Also zum einen muss man leider sagen, oder auch zum Glück, je nachdem, wie man es sehen möchte, ist die Leidensfähigkeit, hat sich bei den Kunden aufgrund der schnelleren Ereignisse, die nacheinander kamen, mit den negativen Einblicken oder Einschnitten, die ist dann doch gestiegen und auch eine gewisse Risikotoleranz. Ich denke aber, dass da das viel Entscheidendere dabei die Vorarbeit letztendlich ist. Also wenn wir mit den Kunden in den Gesprächen sind, wir reporten ja halbjährlich, zwischendurch sind wir natürlich jederzeit erreichbar, dass man eben genau da mit den Kunden immer wieder auch abgleicht, naja, wie sind deine Risikoparameter, wie ist es dir beim letzten Mal damit gegangen, war das für dich auszuhalten, stimmt dein Anlagehorizont noch? Und wenn man die Punkte dann übereinander letztendlich bringt und sagt, ja, das passt noch so und wir vor allem auch proaktiv auf unsere Kunden ja zugegangen sind, das Gespräch gesucht haben und nicht den Kopf eingezogen haben und haben gesagt, na gut, hoffentlich ruft keiner an, wenn es gerade so schlimm ist, sondern wirklich mit breiter Brust voranzugehen, mit Fragen und Antworten, soweit man die Antwortenden kannte.
Ich wollte gerade sagen, also auch wir haben keine Glaskugel, wir können auch nicht hell sehen.
Genau, aber man kann in solchen Fällen ja immer Szenariobeschreibungen machen, mal so ein bisschen gucken, wie wäre es denn in der Vergangenheit gewesen, wie ist es gekommen. Das hilft dann doch sehr, sehr viel und vor allem, ich bin da auch ein großer Freund von Objektivität, wenn man sich einfach mal vor Augen führt, naja, die großen Unternehmen, die in der Vergangenheit, in den letzten Jahrzehnten Geld verdient haben, die werden auch weiterhin Geld verdienen, vielleicht jetzt mal etwas weniger und dann irgendwann, wenn vielleicht jemand anders vorne der Vorsteher ist, so nenne ich es jetzt mal in den Vereinigten Staaten, dann auch wieder mehr. Kommt dann immer auf die Branchen drauf an. Es gibt natürlich auch hier und dort dann Branchen, die jetzt etwas mehr davon profitieren. Aber grundsätzlich, nah beim Kunden sein, hilft da sicherlich vorbereitend, wirklich gut beraten. Und für uns als Verwalter dann auch den kühlen Kopf bewahren und nicht zwingend überall sofort in der Panik verkaufen, weil das in der Regel der und aus
Angst
der Erfahrung
und Panik sind schlechte Ratgeber.
Genau.
Ja. Ja. Habe ich schon in meiner Ausbildung gelernt. Richtig. Und ist bis heute hängen geblieben. Ganz wichtiger Ansatz, den du gerade gesagt hast. Also ich glaube, es geht weniger darum, zu schauen, in welcher Marktphase bin ich gerade, sondern passt generell meine Anlagestrategie und die Papiere, die ich im Depot noch habe, überhaupt zu meinen Wünschen und Zielen. Also weniger, weil es wird immer irgendwelche Phasen geben, die vielleicht gerade mal schwierig oder schwieriger kalkulierbar sind. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Hinweis, den du da gerade nochmal gegeben hast, dass der Fokus da mehr drauf liegen sollte, ob die Qualität der Anlagen noch stimmt, weniger in welcher Phase befinden wir uns gerade. Du hattest aber die Tage, als wir uns so über die Situation unterhalten haben, auch eine ganz interessante Zahl mal genannt. Mhm. Vielleicht magst du unseren Zuhörern das auch einmal erklären, weil ich finde, das ist eigentlich ganz schön nochmal zu veranschaulichen, dass es eigentlich gar nicht so sehr auf das Timing immer ankommt, sondern vielmehr, wie bin ich überhaupt aufgestellt?
Also da wiederholen wir uns ja gerne, aber das ist, denke ich, dann auch immer wichtig und ein guter Ratgeber, das im Sinne der Objektivität dann hinzuzunehmen. Also wenn man sich, da gab es einen schönen Artikel, wenn man sich letztendlich anschaut, Thema Anlagehorizont, Vermögensverwaltung ist ja eine langfristige Sache. Wie langfristig sie sein kann, das wird natürlich individuell abgestimmt. Aber wenn man jetzt mal 75 Jahre zurückschaut und sich nur den US-amerikanischen Markt, den S&P 500 als Index anschaut, einfach mit den größten Unternehmen, gemessen an der Marktkapitalisierung, wo sehr viele Größten der Welt letztendlich mit drin sind, und ich wäre klassisch bei dieser Buy-and-Hold-Strategie, also für den Markt drin geblieben, hätte ich im Schnitt immer noch 8% verdient. Und zwischendurch tatsächlich weh, ja, wie jetzt Anfang April oder wenn wir die Corona-Zeit nehmen oder wenn wir seinerzeit den 11. September nehmen. Und davor gab es auch noch sichtlich ganz, ganz viele Ereignisse. Aber dann sind 8% immer noch weitaus mehr, als ich mit einer klassischen Festgeldanlage hätte verdienen können. Natürlich ganz andere Risikoparameter, aber es gibt eben auch nicht nur schwarz und weiß im Sinne von nur Aktien oder nur die Festgeldanlagen. So, und dann fängt es ja immer an, naja, Thema Timing, was du eben ansprachst, hätte ich doch verkauft oder wann gehe ich dann wieder rein? Und dann wird es eben schwierig. Guckt man sich über die letzten 75 Jahre einfach mal an, hätte ich die 10 besten Tage verpasst, Und ja, oft hängen die schlechtesten und die besten Tage sehr nah aneinander, weil es dann nach heftigen Bewegungen nach unten oft eben eine sehr starke Gegenbewegung kommt. Hätte ich aber nur, also bei Verpassen der 10 besten Tage, 6,8% pro Jahr gemacht. Jetzt könnte man sagen, na gut, 1,2 Prozentpunkte sind nicht viel, aber über 75 Jahre, Thema Zinseszinseffekt, gigantisch. Habe ich mich noch nicht hingesetzt, das auszurechnen, würde aber wahnsinnig werden.
Ich wollte gerade sagen, hast du schon mal eine Challenge fürs nächste Mal? Ja. Ich frage dich beim nächsten Mal.
Und ja, dann so das Thema Timing, wenn man es auf die Spitze treibt, auch mal andersrum gerechnet, wenn man sagt, naja, die 10 besten oder die ganzen besten Tage, die nehme ich mit, aber die 10 schlechtesten, wenn ich die einfach wegtimen könnte, ich bleibe extra im Konjunktiv, weil praktisch ist es
völlig unrealistisch.
Unrealistisch, vor allem nicht über diese Dauer und mit dieser Genauigkeit. Aber wenn man sich das einfach mal anschaut, dann hätte ich 9,5% letztendlich gemacht, also 1,5 Prozentpunkte mehr. Ja, das ist auch dann wieder eine ganze Ecke, aber ist einfach nur eine hypothetische Rechnung, weil es einfach nicht machbar ist. Weil man braucht ja dann doppeltes Glück immer, man muss richtig verkauft haben und muss ja dann auch wieder richtig gekauft haben, damit man dann wieder bei den guten Tagen drin war. Sowas hilft schon mal, zwischendurch zu schauen, okay, Vergangenheitsbetrachtung ist nie für die Zukunft das Entscheidende, aber über so viele Jahre, über so viele Krisen, Ereignisse, die wir hatten, hilft das dann schon mal auch zu sagen, na gut, bin ich von der Qualität oder von der Anlageidee dann auch noch überzeugt, ja, dann bleibe ich eben drin, gerade wenn wir jetzt über Indizes und breitere Märkte sprechen. Bei Einzelaktien muss man dann nochmal ein bisschen genauer drauf schauen, aber wenn ich auf einen Index schaue, hilft das immer ganz gut.
Absolut, also gutes Stichwort Thema Einzelaktien. Schauen wir mal auf die Unternehmensseite, die Berichtssaison startet oder ist schon gestartet. Ja. Wie war da so der Beginn in die Berichtssaison? Hatte man den Eindruck, die Berichtssaison war beeindruckt von den Szenarien an den Märkten oder würdest du sagen, das war relativ egal?
Also zum einen werden jetzt ja die Zahlen des ersten Quartals berichtet. Das heißt, der ganz große Hammer oder die Verwerfung, die wir Anfang April hatten, war da noch nicht drin. Somit waren auch diverse Zahlen, die da kamen, sehr vernünftig und gut. Diverse Unternehmen haben sich allerdings mit einem Jahresausblick zurückgehalten oder haben erst gar keinen gemacht, weil es einfach unplanbar
strategisch
ist.
Schlau.
Strategisch schlau. Kann man definitiv nichts falsch machen. Aber das ist sicherlich so das Entscheidende. Ich meine, jetzt in der letzten Woche, die wir im April haben, gemischt mit Anfang Mai, rund 800 US-Unternehmen berichten, alle großen sieben, von denen man immer spricht. Dann kriegen wir noch Preisdaten, dann kriegen wir Wirtschaftsdaten. Also wir hoffen, dass wir zumindest dann Anfang der nächsten Woche etwas mehr Gewissheit haben, können die großen Tech-Firmen weiter die Erwartungen füllen. Wie sieht es aus mit zukünftigen Zinsentscheidungen der Fed? Was machen die Japaner? Was ja dann auch wieder ein bisschen ausschlaggebend sein könnte. Das hatten wir ja schon mal mit den Carry Trades letztendlich. Aber da ist auf jeden Fall Hochkonjunktur und die Blockbuster-Woche, so würde ich sie dann mal fast nennen,
ja. Ja, dann würde ich sagen, wollen wir da auch gar nicht weiter drauf eingehen, weil im Endeffekt ist das alles sonst zum jetzigen Zeitpunkt mehr Kaffeesatzleserei, als dass wir da wirklich Schlüsse draus ziehen können. Dennoch finde ich es auch wieder spannend zu sehen, dass es da relativ unberührt gewesen ist von den Szenarien. Ich bin gespannt, wie es da weitergehen würde. Ich denke mal, da werden wir dann nächsten Monat etwas näher drauf eingehen.
Definitiv.
Eine letzte Sache habe ich hier noch auf meiner Agenda für heute stehen und zwar lass uns mal den Blick Richtung Heimat werfen. Die Koalitionsverhandlungen scheinen in den letzten Zügen, beziehungsweise der Koalitionsvertrag scheint zu stehen. Wie sieht's da aus?
Ja, so wie du gesagt hast, also Koalitionsvertrag steht. CDU, CSU waren ja etwas schneller in der Zustimmung oder in der Abstimmung. Die ersten Ministerposten wurden ja auch schon bekannt gegeben, wer welches Ressort dann besetzen soll. Die SPD hat das ja an ihre Mitglieder letztendlich delegiert oder jeder durfte mitentscheiden, aber unterm Strich wurde auch dort das angenommen, sodass wir jetzt Klarheit haben, die Regierung, die sich gebildet hat, die steht. Der Vertrag mit den Zielen und den Punkten, die abgearbeitet werden, mit allen Sondertöpfen und Locken, die dort gestrickt wurden, der ist soweit dann eben auch damit durch. Jetzt schauen wir mal und sind sichtlich gespannt für uns Deutschland als Wirtschaftsnation, als auch für uns als hier lebende Bürger. Weil das eine, was ja immer offiziell kommt und was dann so wirklich bei uns Bürgern ankommt, ist ja immer oder doch sehr oft sehr unterschiedlich. Wann und mit wie viel Elan letztendlich gestartet wird und wann die ersten Ergebnisse sich dann auch wirtschaftlich im Sinne von Wachstum für Gesamtdeutschland als auch für die einzelnen Unternehmen letztendlich ja, durchsetzt oder man es dann für uns ja immer interessant dann auch in den einzelnen Aktienkursen eventuell bemerkbar macht. Sichtlich da noch zu ergänzend spannend, dass der ein oder andere Posten ja mit Leuten aus der Wirtschaft besetzt wurde, kamen in der Vergangenheit ja immer mal wieder so die Wünsche, vielleicht sollte man einfach mehr Leute aus der Wirtschaft irgendwie in die Politik mitnehmen. Das wurde jetzt bei 2, 3 Posten letztendlich gemacht. Da bin ich dann auch mal gespannt, ob so ein bisschen zum Teil mit politischer Vorerfahrung, zum Teil wirklich so als Quereinsteiger, inwieweit das wirklich Einflüsse haben kann, weil wenn Deutschland als Land unternehmerischer geführt werden würde, wie so mancher Geschäftsführer das macht, könnte uns das sicherlich nur gut tun.
Da stimme ich dir voll und ganz zu und hoffen wir mal, ja, dass wir es besser hinbekommen als die Amerikaner, dass vielleicht etwas besondere und klügere Entscheidungen getroffen werden und man auch da zu seinen Worten steht und ja, nicht dieses ganze Hin und Her und keiner weiß eigentlich mehr, wie ist die Richtung, wo soll es hingehen. Ich bin da erstmal optimistisch gestimmt, dass die Weichen gestellt sind, dass es in Zukunft vielleicht ja, etwas besser läuft bei uns.
Viel schlechter, muss man ja sagen.
Von der kann es ja nicht mehr werden.
Richtig, das hatten wir in der Vergangenheit ja auch schon ein paar Mal. Ja, also die ist jetzt ja nicht so, dass man sagt, oh, man tritt hier einen riesen Fußstapfen, weil wir irgendwie 1,5-2% Wirtschaftswachstum hatten und man kann fast nur verlieren, sondern von der Wirtschaft, vom Wirtschaftswachstum können wir fast nur gewinnen. Es kann nur besser werden. Und nicht nur aufgrund von Zweckoptimismus, sondern auch was zumindest so gemacht wurde, bin ich da guter Dinge, dass ein gewisser Ruck und dass eine Vorwärtsbewegung dann reinkommt. Wie das dann nachher aussehen mag, was wirklich umgesetzt wird, hat uns die Politik in den letzten Jahren ja nur auch gezeigt. Ist nicht immer so, wie es dann überall steht.
Es bleibt also spannend. Und damit würde ich sagen, sind wir auch am Ende unseres Podcasts heute angekommen. Ja, wir werden in den nächsten Wochen, Monaten sicherlich Sie weiter oder euch weiter auf die Reise mitnehmen, was so passiert, wie die Entwicklungen vonstatten gehen und wir freuen uns aufs nächste Mal.
Dankeschön.
Bis dahin.
Das war Finanzgefragt, der Podcast von Mademann und Kollegen. Bitte beachten Sie, dass die in diesem Podcast bereitgestellten Informationen allgemeiner Natur sind und keine individuelle Finanzberatung darstellen. Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte. Alle Inhalte dürfen weder ganz noch teilweise ohne unsere ausdrückliche Zustimmung vervielfältigt oder veröffentlicht werden oder an Dritte weitergegeben werden. Weitere Informationen und unser Impressum finden Sie auf unserer Website unter www.mkvv.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.